Kapitel 2. Rube tritt auf. Die Perschke kicherte und gluckste am Telefon wie ein verliebtes Mädchen. Jedes Mal, wenn Ehrenfried, dessen Bürotür zum Sekretariat offen stand, das hörte, wusste er, in ein paar Minuten würde Rube auftauchen. Rube, das war Rudi Berlau, Vertreter der bedeutendsten Stofflieferanten aus Deutschland, Frankreich und Italien. Rube kannte die Konfektionäre rund um den Hausvogteiplatz. Er kannte alle Konfektionsfirmen, die in Berlin Rang und Namen hatten. Rube war Bourgeois, Gentleman und Lebemann, arrogant und zynisch, charmant und prinzipienlos. Das machte ihn so erfolgreich. Rube war der beste Vertreter, den die Unternehmen der Branche an ihrer Seite haben konnten. Er machte Umsatz, er brachte Bestellungen in riesigen Mengen an die Zwischenhändler und Produzenten. In Verhandlungen wechselte er seine Meinungen mitunter fast im Minutentakt. Das machte ihn undurchschaubar und unangreifbar. Was er wirklich dachte, das wusste vermutlich nur er selbst. Kurt Ehrenfried und Simon Kohn schätzten Rube außerordentlich. Kein Wunder, sein Erfolg und sein Auftreten wirkten fast schon befeuernd. Bei Kohn kam noch etwas mehr hinzu. Er mochte Rube. Er hegte gewisse Gefühle für ihn. Ehrenfried hatte den Verdacht, dass beide gewisse Neigungen teilen, wie Ehrenfried das diskret nannte. Die Branche war in solchen Dingen nicht gerade zimperlich. Es ging derb zu in der Konfektion und Textilindustrie am Hausvogteiplatz, in der Leipziger Straße, in der gesamten Umgebung des Berliner Modezentrums, nicht selten wie unter Viehhändlern. Ging es ausnahmsweise einmal nicht um Aufträge und Geld, flogen die Anfeindungen und wildesten Gerüchte und natürlich der neueste sexuelle Tratsch zwischen den Konfektionären hin und her. Mittendrin Rube. Ihm lag das. Er konnte das. Die hektische Suche nach dem schnellen Profit, nach immer neuen Kunden und Geschäftschancen. Dazu das internationale Flair der Firmenvertreter aus Brasilien, Holland, Frankreich, die aristokratischen Exilrussen, Italiener, die Amerikaner. In diesem brodelnden Kessel war Rube zu Hause. Ein geborener Schauspieler, souverän, gebildet. Er hatte eine solide Schweizer Schulausbildung erfahren. Mit 12 Jahren schickten die Eltern ihren Sohn nach Cambridge in ein Internat. Zurück in der Schweiz studierte er 4 Semester an einer privaten Hochschule für internationale Beziehungen und Finanzen in Winterthur. Einen Abschluss hatte er aber nicht. Denn schon nach 2 Jahren seines Studiums fühlte er sich bestens präpariert, die Geschäftswelt zu erobern. Zum politischen Geschehen im Deutschen Reich hatte er eine gelassene Distanz. Er wusste, jede Form der Aufgeregtheit wäre seinen Zielen und seinen Verbindungen hinderlich. Einmal in einem leichten Anflug von Unvorsichtigkeit hatte er Ehrenfried gesagt: »Wissen Sie, Ehrenfried, Sie kennen doch die Zeile. Doch wie es drinnen aussieht, das geht niemanden etwas an.« Und Ehrenfried hatte sich gefragt, ob Rube damit sein Herz oder seine Brieftasche gemeint hatte. Er musste, das wusste Ehrenfried aus Unterhaltungen mit ihm, sehr, sehr wohlhabend sein. Rube hatte einmal von Ferienhäusern in Ascona und dem französischen Saint-Paul-de-Vence gesprochen. Und dann gab es noch ein Berliner Domizil, eine Wohnung in der Bleibtreustraße, die Straße, in der auch Ehrenfried mit seiner Frau Lore und den Kindern wohnte. Von seinen Eltern, einem Schweizer Zahnarzt-Ehepaar, hatte Rube eine Wohnung mit Blick auf den Züricher See in der Haldenstraße geschenkt bekommen. Ehrenfried setzte sich aus seinen bruchstückhaften Informationen über Rube ein Bild zusammen. Er verglich sich mit ihm. Er, der Sohn des Juden Isidor Ehrenfried, hatte nichts von seinen Eltern geschenkt bekommen. Es gab keinen Familienwohlstand. Simon Kohn war aus anderen Gründen von Rube fasziniert. Er mochte seine schon sehr englisch, extrovertierte, fast schon aristokratische, mitunter aber auch sehr raue, fast grobe Art des Umgangs. Kohn wusste von seinen Kollegen, dass Rube sowohl mit Frauen als auch mit Männern intime Verhältnisse suchte, vermutlich auch hatte. Er war, kein Zweifel, attraktiv. 1,80 Meter groß, er wog sportliche 85 Kilogramm, so schätzte Kohn, hatte breite Schultern. Kein Bauch, kein Fett, schlanke Beine und kräftige Oberschenkel, muskulöse Arme, die hatte er vom Rudern. Rube war gepflegt, niemals unrasiert, benutzte ein zart duftendes Lavendelparfum. Seine Hände hatten einen dunklen Teint und die Art, wie er im Gespräch mit ihnen gestikulierte, das fand Kohn schon sehr, sehr sinnlich. Simon Kohn hatte die Perschke damit beauftragt, jeden Besuch von Rube sofort bei ihm zu melden. Das passierte immer 12 Wochen vor der Präsentation einer neuen Kollektion. Und Ehrenfried wusste, dass immer nur knapp 15 Minuten zwischen dem Anruf von Rube und seinem Erscheinen lagen. Rube hatte es sich angewöhnt, immer aus dem Café Reimann anzurufen, wenn er gerade dabei war, die Rechnung für sein Mittagessen zu bezahlen. So war es auch diesmal. Rube hatte wichtige Kunden in Berlin. Er bediente nicht nur die Großabnehmer wie das Seidenhaus Michaelis, das Warenhaus Nathan Israel, sondern auch die besten Konfektionsfirmen wie Kersten und Tuteur. Tatsächlich war Rube alles andere als ein typischer Vertreter. Er war die Oberklasse der Konfektionäre, der Modefirmen und Kaufhäuser, die bei Rube orderte. Sie alle wurden allein schon durch seine Besuche aufgewertet. Rube hatte nichts gemein mit den Klinkenputzern und Reißverschlussvertretern der Branche, die zu Hunderten im Haus Vogteiviertel den Konfektionären ihre Angebote machten. Rube war eine Institution. Wenn er wollte, könnte er unbekannte Konfektionäre zu Stars machen, andere durch Ignoranz bestrafen, sie einfach aus dem Wettbewerb und der gehobenen Klasse der Berliner Modeindustrie verstoßen. Weigerte sich Rube, aus welchen Gründen auch immer, ein Konfektionshaus zu besuchen, Bestellungen aufzunehmen, dann war das stets ein herber geschäftlicher Rückschlag für das Unternehmen. Er war sich seiner Marktmacht und seiner Stellung in dieser Hierarchie der Berliner Damenkonfektion voll und ganz bewusst und nahm wenig Rücksicht auf die ungeschriebenen Spielregeln der Branche. Er galt als launenhaft. Es schien ihm mitunter einerlei, ob er beleidigte oder ein völlig überzogenes Lob über jemanden ausschüttete. Für die Empfänger war nur wichtig, dass etwas von ihm kam, auch wenn es nicht immer eindeutig festzustellen war, welche Wirkung Lob und Tadel hatten. Solange er noch mit einem redete, war es in Ordnung. Das Erste, was Ehrenfried diesmal von Rube hörte, war ein lautes, herzliches, leicht schweizerisch eingefärbtes »Heil Hitler und guten Tag, Frau Perschke. Wissen Sie, dass Sie die aufregendste und attraktivste Frau am Haus Vogteiplatz sind?« Ehrenfried lächelte, als Rube sein Büro mit einem sanften Anklopfen an die geöffnete Tür betrat. Der Türrahmen diente Rube als Bildbegrenzung eines fast opernartigen Auftritts. Rube überließ nichts an seiner Erscheinung dem Zufall. An diesem Tag trug er einen taillierten, zweireihigen Anzug aus dünnem italienischem Moherstoff. Wenn Rube ins Licht trat, changierte die Farbe leicht ins metallisch-blaue.